Und da gibt's ja fast keine Straßen. Das ist ein ganz vulkanreiches Gebiet und da wechselt die Landschaft sehr. Und wo er unterwegs war, war die Brücke weggerissen. Und da hatten sie bloß zwei Baumstämme über den großen Fluss gelegt. Und jetzt musste man mit dem Auto über diese Baumstämme fahren. Wenn Sie ein bisschen auf die Seite gehen, Sie können das ja nicht darüber rücken, und Sie sehen ja gar nicht, wo Ihre Reifen richtig sind. Und der junge Mann hat so Angst gehabt, wie er da drüber kommen soll. Und dann hat der einheimische Papua die Hand auf sein Knie gelegt. Und er hat gesagt, du kannst das. Der junge Mann hat zuerst gesagt, es war so tröstlich, die Berührung mit der Hand, wie der das so auf das Knie legt und sagt, du kannst es. Aber es hat seine Angst nicht weggenommen. Und dann hat der Papua gesagt, ich bete doch für dich. Und dann hat der junge Mann gesagt, in dem Augenblick habe ich gewusst, ich stehe jetzt in der Hand Gottes. Jetzt kann ich es riskieren. Und das ist genau der Unterschied beim Mut zu sprechen. Wir haben ja schon viel Blödes geschwätzt. Sie auch schon. Ich also oft, dass man Leuten in schwerer Situation und Krankheit gesagt hat, du schaffst das. Was hilft es einem Schwerkranken? Du schaffst es. Ist doch ein dummer Trost. Es wird wieder gut, Vaterle. Was ist denn das? Und da gibt's so viele, die uns meinen, Mut zusprechen zu müssen. Meinen's alle ganz lieb und gut. Aber toll ist, wenn wir einen Trost Gottes haben. Sehr interessant, in der Bibel ist das Wort Trost genauso gemeint, Mut machen. Und Jesus hat ja gesagt, es sei gut, dass er nicht mehr sichtbar unter uns sei, denn er schickt uns einen Mutmacher, einen Tröster. Das ist der Mutmacher, ein Beistand, ein Advokaten, der bei uns ist und uns dauernd aufrichtet. Der Geist Gottes, der Heilige Geist. Jesus sagt, es ist noch viel besser, als wenn er leibhaftig da wäre. Der Heilige Geist macht dieses Geschäft beim angefochtenen, leidenden, bedrängten und bedrückten. Mut machen. Toll, dass Sie es gesagt haben, Bruder Philipp, mit der Übersetzung. Gell, dieses schöne Wort, Johannes 16, 33. In meiner Gemeinde im Schwarzwald waren lauter Flüchtlinge, die hatten so ein schweres Lebensschicksal hinter sich. Und wir haben einen Wettbewerb gemacht, welches Bibelwort man hinschreiben sollte. Und da wurde mit großer Mehrheit das Wort gewählt, Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst. Und wissen Sie, Angst, das ist das da, wo Sie nicht mehr durchatmen können, wo Ihnen die Luft weggeht. Aber seid mutig, seid getrost, seid mutig. Ich habe diese Welt besiegt. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, Sie wissen das ja alles, was Sie heute bedrückt und wo Sie hergekommen sind. Ich meine jetzt all die Belastungen, wo Ihnen die Luft zum Atmen fehlt, wo Sie sagen, ich sehe nicht mehr, wie das werden soll. Gesundheitlich, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern oder wo das ist, mit den Nachbarn und Schwierigkeiten, überall wirtschaftlicher Art. Wir bitten um den Heiligen Geist, den Mutmacher und Tröster, und ich lese heute Abend Jesaja 40, das Wort Gottes richtet uns auf. Jesaja 40, Verse 26 bis 31. In der ganz dunklen Stunde, als Israel am Boden zerstört war, in die Gefangenschaft geführt, alles verlassen müssen. Das sind manche unter Ihnen, die haben das miterlebt. Alles zurückgelassen, alles verloren, nichts mehr übrig gelassen. Und dann, und nun spricht der Herr. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Gras verlor, der Mensch vergeht. Das Wort Gottes bleibt. Und das hat Kraft. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er, der Herr, führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Große Sternenhimmel, Gott kennt sie. Wie viele Sterne gibt es? 30 Millionen oder was? Riesig, man weiß nicht mehr, wie viele Sterne gibt. Gott kennt sie alle mit Namen, die fernsten Planeten. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel sagst, mein Recht ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir kennen das von den Sportlern. Bei den Sportlern, das sind ja ganz gepriesene und bewunderte Leute. Also wer morgen für Deutschlands entscheidendes Siegtor schießt, der ist in aller Munde. Bundespräsident hat ja gesagt, nicht Glück muss man haben, sondern Kahn muss man haben, in Anspielung auf den Torhüter. Also, so werden die bewundert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn morgen was passiert. Der Kahn hat vielleicht einen schlechten Tag, da kommt ein ganz harmloser Ball und der Kahn steht hin und lässt ihn einfach an sich vorbei. Bitteschön. Da sagt die deutsche Nation, sagt, Mensch, was ist das für ein Idiot, ein Depp, ein... Jetzt kommen all die schönen Namen, gell? Können wir alles machen. Man darf in unserer Welt nie versagen, obwohl jeder Mensch versagt doch mal. Warum darf denn so ein Spitzenmann nicht auch mehr machen? Nein, wenn der einmal versagt, können Sie sich vorstellen, dass ein Bundespräsident einmal sagt, Entschuldigung, ich habe heute meine Gedanken nicht so klar beieinander, so abwählen, weg mit dem Mann. Wenn einer sagt, ich bin nicht so richtig drauf heute, könnt ihr doch sagen. Oder er könnte einen Fehler machen. Wer macht von Ihnen keinen Fehler? Wir erwarten von den Spitzenkräften dauernd, die müssen topfit sein. In unserer Welt gilt nur das Beste. Und weh dem, der versagt. Und darum ist es ganz blamabel, wenn wir von unserem Versagen reden. Viele genieren sich, wahrscheinlich die Männer noch mehr. Es darf niemand wissen, dass ich versage. Wenn man durch die Prüfung rasselt als junger Mensch, wenn die Ehe gescheitert ist, wenn man auch in der Treue zu seinem Herrn versagt hat, da schämt man sich. Aber wer ist denn von uns vollkommen? Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch eigentlich ganz wichtig, dass wir über unsere Krisen reden. Wir haben doch alle Lebenskrisen, so wie wir alle beieinander sind. Ich kenne viele, die meinen immer wieder, Christen müssen strahlen. Warum müssen Christen strahlen? Christen haben auch ihre ganz schweren Krisen und ihre Anfechtungen und Nöte vielleicht mehr als andere Menschen. Und darum spürt man es oft auch, dass sie sagen, selbst wenn es Ihnen gesundheitlich gut geht, sagen Sie, und ich trage die Last mit bei uns im Nebenhaus. Gestern hat mich ein Schulleiter gerufen. Er hat einer Schülerin ein neues Testament geschenkt und bat mich, ein Gespräch mit ihr zu führen. Der hat das ganze Neue Testament in einem Ruck ausgelesen. 19 Jahre schon so krebskrank, schon einen künstlichen Ausgang, und sie wollte noch ihr Staatsexamen fertig machen. Und dieses Leid, und da war ein junger Mensch mit seinen ganzen Hoffnungen. Und was sagt Jesus in meine Lebenslage hinein? Das ist nicht strahlend gefragt. Und für uns alle ist das so wichtig, dass die Bibel uns nicht dauernd diese tollen Leute schildert, diese Erfolgreichen, die auf der Zigarettenwerbung, die auf dem Pferd sitzen so, und so sonnengebräunt und so sportlich aussehen. Die biblischen Zeugen waren angeschlagen. Die waren bedrückt. Denen hat man's angesehen, wie sie auf dem Zahnfleisch daherkamen, sagen wir in unserer Sprache. Gell, die richtig geschlagene Leute waren. Und deshalb ist so schön, dass hier plötzlich kommt, im Wort Gottes bei so vielen Stellen, wo sie aufschlagen, gerade von diesen Leuten, die keinen Mut mehr haben, die müde geworden sind, die aufgeben wollen, die versagen, die nicht mehr weiter können und die am Ende mit ihrer Kraft sind. Und das ist jetzt so wunderbar, dass so dieses Wort da beginnt. Mit der schwersten Krise, ich schaff das doch gar nicht mehr. Ich komme doch da nicht hin. Ich krieg das nicht in die Reihe. Wie soll ich denn das machen? Es gibt manchmal Leute, die erzählen uns das Blaue vom Himmel runter und sagen, weißt du, ich habe gebetet und da ist alles weg gewesen. Und ich weiß doch, dass man oft beten kann und trotzdem bleibt alles stumm. Und was ist denn los? Hat denn Gott es nicht gehört? Doch Gott redet. Gott redet. Hör das Wort. So gut, dass wir das Wort. Und wie oft haben Sie dieses Wort schon gehört? Wenn Sie bloß erzählen würden, wie dieses Wort in Ihr Leben schon hineingesprochen hat. In ausweglosen Lagen, wo Sie nimmer wussten, wie es weitergehen soll. Wo alles finster war. Was ist das Erste, was Gott sagt? Augen aufheben. Augen aufheben. So ist schon ein Zeichen, dass wir immer wieder die Augen runterfallen lassen. Auf den Boden gucken. Und dass wir gar nicht mehr den Blick frei haben. Und jetzt geht es ja um einen Blick. Das geht ja durch diese sichtbare Welt hindurch. Bei den Katholiken gibt es in der Liturgie so ein schönes lateinische Wendung. Sursum corda. Herzen hochgerichtet. Das heißt, richtet euren Blick auf den lebendigen Herrn. Wenn wir bloß die Krankheit ansehen, wenn wir bloß die Schwierigkeiten, die Probleme sehen, wenn wir bloß jetzt die Nöte sehen, die bösen Menschen, die uns so Gemeines zufügen, haben wir doch gar nicht die Wirklichkeit wirklich erkannt. Da haben wir doch noch gar nicht richtig gesehen. Aber der Herr, der ist doch viel größer. Der lebendige Gott und Herr, auf den wollen wir doch blicken. Augen aufheben, Augen aufheben. Und jetzt sagt er, guck doch mal bloß auf die Sterne. Guck doch mal auf die Größe der Welt. Es kann einem ja so gehen, wenn man am Meeresrauschen steht, noch einmal die großen Wasserwellen sieht im Sturm. Und wenn man die Winde hört. Wie groß ist erst Gott, der diese Welt in seiner Hand hat. Diese Weite der Welt, die Macht der Vulkane, die Erschütterungen der Erde, die Größe des Weltalls. Ich bin da kein Fachmann, aber ich habe das immer, ein bisschen hat mich interessiert mit den Sternen, dass allein der Orion 21 Millionen Mal größer ist als unsere Sonne und so weiter. Da haben wir gar keine Ahnung von diesem riesigen Planetensystem, dass die großen Astronomen nicht einmal das Ende des Weltalls kennen. Und das ist doch alles so klein in der großen Hand Gottes. Wenn dieser Gott und Herr mein Leben in der Hand hat, das ist jetzt die Frage, hat Gott sie geschaffen? Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Hat er sie geschaffen? Kennt er sie? Wie sie noch ein Baby waren im Leib ihrer Mutter, hat die Hand Gottes sie schon gesegnet. Sie sind von ihm geschaffen, wunderbar gemacht. Und Gott kennt sie bis in die Niederungen ihrer Seele, wo sie kaum sich selber kennen. Gott kennt sie und kennt nicht bloß ihren Namen. Er sieht hinein in ihr Herz. Er sieht das, was sie jetzt bekümmert. Er weiß alles. Heb doch deine Augen auf. Sieh es doch mal an in der Weite der Welt. Ich war mit meiner Frau zu uns Besuch unserer Mitarbeiter auf Madagaskar. Und da waren gerade große politische Unruhen, es war eine ganz gefährliche Zeit. Die meisten Fluglinien flogen nicht mehr, es waren Unruhen auf den Straßen, es gab Tote, es sind 30 Brücken gesprengt worden. Aber wir wollten weit fahren und abends ab 19 Uhr war Ausgangssperre. Und da passiert es in der dritten Welt eben, der Reifen platzt. Und unser Mitarbeiter, unser Landwirt, der Dr. Björn Berg, sagt noch, soll ich ihn reparieren lassen, den Reifen? Wir haben noch etwa 120 Kilometer zu fahren. Ich sage, du bist Fahrer, du musst wissen. Er sagt, wir müssen einfach so zeitknapp, werden wir noch vor der Ausgangssperre hinkommen wollen, wir müssen durchfahren. Und dann kennen Sie, wie es geht, nach einer Dreiviertelstunde macht er, pssst. Und da war der zweite Reifen weg. Wir hatten keinen Ersatzreifen mehr da. Und das Auto hat gerade noch in so einer blöden Kurve gehalten. Nun kommt bloß eine halbe Stunde Auto. Aber das war auch das Problem. Wo kann man Reifen reparieren lassen? Und schließlich kam irgend so ein Wagen. Der hat gesagt, ja, ich nehme ihn mit. Aber er meint, vor 45 Kilometer gibt es gar keine Werkstatt, wo man das reparieren lassen kann. Jetzt stand er mir auf der Straße und die Nacht fing an. Und wir hatten nur noch einen Madagassen dabei, einen Pastor. Der konnte aber kein Wort Englisch, wir konnten uns auch nicht verständigen. Und wir haben gedacht, das sind wir leichte Beute, dass uns irgendjemand heute Nacht ausraubt auf dieser Straße. Und unser Mann kam nicht mehr zurück, und es war halb 10 Uhr, 10 Uhr. Wir dachten schon, es war affenkalt, wir müssen da auf der Straße bleiben. Und dann bin ich hinaus, nochmal auf den, wir mussten immer da das Auto sichern und auf der Straße. Und da habe ich es zum ersten Mal begriffen. Guck doch mal die Sterne an. Guck doch mal die Sterne an. Die Weite, das hat doch Gott geschafft. Er hat doch jetzt diese Situation unter Kontrolle. Gott hat diese Situation unter Kontrolle. Ist doch ein kleines. Und dann habe ich angefangen, all die schönen Worte auswendig mir selber herzusagen. Das war ein Trost. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Laut! Und dann bin ich zurück und habe dem Madagassen vorgesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Dann hat er in seiner Sprache eingestimmt. Dann haben wir all die Lieder gesungen, die man von beiden Sprachen kann. War ein herrlicher Abend. Und um 11 Uhr kam plötzlich Licht und da kam unser Mann trotz der Straßensperre und brachte den Reifen mit. Und wir kamen noch heil weiter. Also verstehen Sie, das Herrliche, ich darf doch mich trösten. Sagen Sie sich diese Bibelworte. Trösten Sie sich mit diesem Wort und freuen Sie sich daran. Der Herr ist doch da. Der Herr ist doch da. Jetzt das Zweite. Wir schwätzen oft so blöd daher. Als Erste war, heb deine Augen auf. Blick durch. Wer hat dies alles geschaffen? Das hat doch Gott gemacht. Also der verrückteste Glaube ist, wenn einer sagt, es ist alles aus Zufall entstanden. Also wenn sowas aus Zufall entstanden sein soll, diese herrliche Welt, unser Leben, aus Zufall, in der Welt, wo aus Zufall eine Mutter ihre Kinder verlässt und Menschen einander totschlagen und wo so viel aus Zufall, so viel schreckliche Dinge passieren, wo soll aus Zufall sowas Herrliches entstehen? Es ist undenkbar. Also sowas Verrücktes kann ich nicht glauben. Also, dass aus Zufall das alles entstanden ist. Guck doch die Welt, sieh doch die Hand Gottes, der dich geschaffen hat. Das war unser erster Punkt. Und jetzt das Zweite. Wir reden oft so schwierig daher, so falsch. Wir dürfen das. Bei Gott darf man auch blöd daherreden. Aber was heißt denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vor. Sie dürfen Gott auch dumme Sachen sagen. Aber Gott sagt, warum sagst du denn so dummes Zeug? Wir brauchen oft Gott gar nicht erst die ganzen Probleme zu sagen, Gott versteht doch uns von Ferne. Aber es ist oft beruhigend, wenn wir es ihm einfach sagen. Herr, du weißt es jetzt. Ich bring dir es her. So wie der Hiskia, wie hat er es gemacht? Er hat den bösen Brief einfach hingelegt und hat gesagt, da Herr, jetzt hast du Salat. Hier ist es. Jetzt guck doch, wie du damit fertig wirst. Das ist die Sache, um die es geht. Machen wir es doch so, sagen wir es Gott, aber nicht ungläubig. Es ist heute ein bisschen Mode unter den Christen, manchmal so ungläubig reden. Lieber Gott, bist du lieb. Das darf nie ein Mensch, soll das über die Lippen bringen, leichtfertig. Dass wir an Gottes Liebe zweifeln, wo er seinen eigenen Sohn für uns schlimme, böse, fehlerhafte, sündige Leute am Kreuz hat mattern lassen, brauchen wir an der Liebe Gottes nicht zu zweifeln. Verstehen Sie? Wenn das ein gottloser Mensch sagt, dann wollen wir es ertragen. Wir dürfen doch nicht auch zum Spaß oder so, Gott, bist du lieb. Das hat der Unteroffizier Beckmann beim Rudolf Borch oder in seinem Drama gesagt. Aber wir wollen es doch nicht zweifeln. Wir wissen doch um die Liebe Gottes. Wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht murren. Ist außer Mode. Ich klage Gott an. Ich klage Gott an. Dass sie sagen, du, wir wollen uns nicht versündigen. wie das Volk auf dem Wüstenzug. Wir wollen aufpassen, dass wir nicht mit unserem Reden. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich habe bloß bei ganz depressiven Leuten, habe ich als gesagt, ich habe so eine lange Zeit in der Gemeinde einen betreut, der dann auch sagt, jetzt nehme ich mir das Leben, und dann hat er gegen Gott gelästert. Und dann habe ich gesagt, das dürfen Sie jetzt noch machen, aber dann hören wir auf. Und Gott vergibt Ihnen auch die Sünde. Bei der tiefsten Schwermut, wenn Sie wissen, was Schwermutsdepressionen sind. Aber bloß dort habe ich es erlaubt. Sonst wollen wir aufpassen. Sonst wollen wir ganz arg aufpassen. Aber an der Schwermut ist nicht alles erlaubt. Wir wollen nicht alles reden, was das Böse in unseren Gedanken hochbringen lässt. Einem Seelsorger dürfen wir sagen. Wir dürfen es Gott klagen, aber aufpassen. Gott sagt, warum redest du denn so? Denn Gott hat uns doch nicht ein dunkles Gesicht gemacht, sondern keine Fratze, sondern er hat doch seine Liebe uns offenbart. Guck doch her, wie sprichst du denn? Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Gott ist doch nichts verborgen. Gott kennt dich doch. Gott sieht es doch viel umfassender, wie es ist. Gott hat es doch viel früher erkannt, in welcher Lage ich bin. Mein Recht geht an meinem Gott. Wie soll mein Recht? Gott streitet doch für mein Recht. Gott will doch, dass ich lebe. Er ist doch der Anwalt meines Lebens. Er will mich doch frei machen. Er will mich doch glücklich machen, will doch Freude bringen. Warum sprichst du denn so? Es gibt sehr schwere Führungen Gottes. Also das ist immer da uns wichtig gewesen. Gerade die Lieder sind ja alle aus diesen schweren Lagen entstanden. Warum hat ein Arbeitsloser, vielleicht haben wir abends mal Zeit, dass wir einen Abend drüber machen, über die Liederdichter oder über die schweren Lebensführungen. Warum hat ein Joachim Neander nicht den 30. Geburtstag erlebt, der die schönsten Loblieder gedichtet hat? Wunderbarer König, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und viele herrliche Lieder. Kein Beruf gefunden, als Pfarrer arbeitslos. Da hat er Schulleiter gemacht, da hat man rausgeschmissen. Er war ein Versager und er hat die schönsten Lieder gesungen. Und das ist interessant, aus all den Krisen erkennt man ja, red doch nicht so. Es ist nämlich nicht recht, was wir oft reden in der Anfechtung. Warum sprichst du denn? Und so macht Gott Mut, indem er uns zurechtweisen, sagt du, das ist nicht richtig. Mein Recht geht an meinem Gott vorüber, weißt du es denn nicht? Blick doch auf, hast du nicht gehört? Jetzt kommt die Antwort Gottes drittens. Hast du es nicht gehört? Wo soll ich es denn gehört haben? Im Wort. Du hast doch gehört von Kindertagen an. Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott. Mir ist schon immer, wenn wir das Wort sagen, der Herr, der Chef, der das Sagen hat, das Kommando führt, dem alles untertan ist. Ich kenne christliche Kreise, da schwätzt man manchmal vom Teufel und von den bösen Mächten, wie wenn das Mächte wären, gegen die man gar nichts mehr tun kann. Haben Sie auch schon erlebt. Da sprechen wir, oh, das ist ganz schlimm und das ist böse und okkult und dumm. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, soll ihm nicht gelingen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, ein Wörtlein kann ihn fällen, der Jesusname. Also, wir wollen doch gar nicht die anderen Herren dieser Welt so groß machen. Und wenn alles Böse um sie her konzentriert ist, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, so sagt's Gott. Und du wirst erfahren, was ich tue. Du wirst erfahren. Du wirst nicht zu Schanden werden. Gucken Sie ins Bibelwort rein, streichen Sie sich's an, für Ihre dunklen Stunden, dass Sie es parat haben. Meine Frau, die lernt es immer auswendig. Wenn wir hier spazieren gehen, immer so Zettelchen dabei, dann lernt sie wieder ein Stückchen auswendig. Die herrlichen Zusagen Gottes. So macht Gott Mut für die dunklen Stunden, dass wir uns den Blick nicht vernebeln lassen. Die anderen Leute, die reden oft so dumm an uns hin. Gott hat das Wort zur Sache. Gott hat das Wort zur Sache. Und durch Jesus ist so bekräftigt, dass wir es ganz fest wissen. Er wird nicht müde, nochmal, wird auch nicht müde mit unseren ungläubigen Einwänden. Er wird nicht müde. Er sagt, jetzt hört's mal auf. Gott wird nicht müde. Und er sagt's immer und immer wieder. Wissen Sie, warum unsere Bibelarbeiten oft so langweilig sind? Predigten und alles, was man kriegen kann. Ich komme immer mehr drauf. Das Wort Gottes spricht immer zu und sagt, fürchte dich nicht. Wir sollten eigentlich die ganze Predigt über bloß zusprechen. Sagen, du darfst es wissen. Du entkleidest der Hand Gottes nicht. Du fällst nicht tiefer. Der Zuspruch. Gott wird dich tragen, drum seid nicht verzagt. Sagt die Fanny Crosby, eine Frau, die schon als Kind blind wurde. Gott wird dich tragen. Zuspruch. Wir brauchen Zuspruch. Das Wort Gottes ist voller Zuspruch. Gibt es ein Osterlied von Lorenzen. Quäl dich ein schwerer Sorgenstein. Dein Jesus wird ihn tragen. Zuspruch brauchen wir. Zuspruch in der Predigt. Wir brauchen keine Vorträge. Wir brauchen Zuspruch. Wo es uns einer sagt, du darfst es wissen. Geh hin im Frieden. Gott ist mit dir. Jesus hat dir deine Sünden vergeben. Und er richtet dich auf. Zuspruch brauchen wir. Das ist so schön bei den Lieder. Das ist so schön bei den Bibelworten. Darum brauchen wir die. Kein Krankenbesuch ohne Zuspruch. Ich bitte Sie. Sie können nicht Ihnen sagen, Sie sind kein Arzt über die Krankheit und so. Da können Sie keinen Zuspruch. Deshalb auch nicht. Es wird besser oder so. Aber sagt, mir ist, ich habe ein Wort für Sie mitgebracht. Das steht in der Bibel. Und das will ich Ihnen sagen. Das sagt Gott. Und jetzt brauchen Sie keine Pralinenschachtel. Das darf der Kranke sowieso nicht essen mit seinem Zucker. Und Sie brauchen keine Blume. Das regt eh die Schwester auf. Sondern bringen Sie ihm ein Bibelwort mit. Sagen, ich will dir das Wort zurufen. Ich will dir den Liedvers zurufen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Das ist doch so direkt zugesprochen in die Situation hinein. So spricht Gott, macht er Mut und sagt, ich werde nicht müde. Und er gibt dem müden Kraft. Des Viertens, er gibt überfließend. Ich habe hier gesehen, gibt es eine ganze Reihe von Brunnen in Safelstein. Leider steht überall dran kein Trinkwasser. Ich glaube, der Bürgermeister hat Angst, dass ihn irgendeiner wegen Nitrophen oder was nachher verklagt. Denn normalerweise ist das Wasser sicher nicht so schlecht, das hier aus der Quelle kommt. Aber die Angst ist immer vor der Haftung bei uns. Und deshalb ist es so schön, dass das Wort Gottes, das immer mir sagt, Gott gibt, und zwar ohne Schilde dran, Vorsicht. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, sondern nimm, ich gebe, und wie heißt es da, Leben in Fülle. Ich gebe Ihnen das ewige Leben. Jesus gibt so fest, und so ist auch hier, er gibt Kraft dem, der nimmer kann. Er richtet jeden auf. Da kann keiner sagen, aber mir hat er nichts gegeben. Sondern er gibt, nimm, du musst bloß trinken, mach den Mund auf und lass reinfließen. Er gibt genug dem Unvermögen. Und jetzt erinnern Sie sich, dass es ja selbst der Apostel Paulus ja so empfunden hat, mit seiner Schwäche und seiner Ohnmacht und seiner Kraftlosigkeit. Ich habe 3-mal zum Herrn gebetet in der Krankheitsnot. Ist auch ganz arg schwer. Bloß bei der Krankheit, da laufen auch so viele verrückte Gedanken durch unseren Kopf durch. Gibt es überhaupt einen Menschen, der nicht krank ist? Ja, manche junge Leute sagen, ich habe noch nie zum Zahnarzt müssen, sage ich, gratuliere doch. Aber verstehen Sie, ich bin auch einer von denen, der mit zum Arzt muss. Und wie der neulich mal Google ließ, hat gesagt, Sie können froh sein, Ihre Arterie, alles super und so. Und trotzdem, dort zwickt und hier zwickt und Sie kennen doch. Und wenn es bloß an der Füße ist, dass man Eilage braucht. Und das ist bei uns so eine Vorstellung, als gäbe es in dieser Welt etwas Perfektes. Es gibt in dieser Welt nichts Perfektes. Bloß es gibt sehr viel Schweres. Und dass die Kraft Gottes sich erst in unserem Unvermögen offenbart. Lass du Gott in dein Unvermögen, in deine Schwäche, auch in deine Not hinein. Und Krankheit ist nicht das Problem Nummer 1 für alle Menschen. Für viele Menschen ist es. Bei den anderen Menschen ist es ihre Hoffnungslosigkeit. Oder ihre innere Not, wo Jesus seine Kraft offenbart. Ihre Schwäche, wo Jesus seine Kraft offenbaren will. In dem Unvollkommenen, meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche, sagt der Herr. Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Das war der Zuspruch der Paulus. Der hat ja so aktiv sein wollen für den Herrn. Der wollte ja im Missionsdienst rastlos tätig sein und jetzt war er immer wieder niedergeworfen, immer wieder schwach. Und deshalb sagt der Herr, Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Lass mich rein. Er gibt genug dem, der nicht kann. Er richtet ihn auf. Das ist die tollste Geschichte des Reiches Gottes. Dass die großen Siege alle gemacht wurden mit den Leuten, die am Zusammenbrechen waren. Der Mann, der das größte Sozialwerk im Reich Gottes aufgebaut hat, William Booth, hat eine prächtige Frau Catherine gehabt. Und die starb ganz früh am Krebs. Und er ist auf die Knie gelegen, Herr. Und Gott hat es durch diesen geschlagenen Mann hindurchgetan. Er hat gesagt, ich kann auf meine Frau nicht verzichten. Und der Herr hat es getan in der Schwachheit. Was hat Gott oft Menschen durch die Schwachheit gesegnet? Ich habe in meiner Gemeinde erlebt, dass jeder Krankenbesuch so enorm wichtig war. Es wird ja heute oft gesprochen, ob man christliche Fernsehsendungen machen soll. Da habe ich gesagt, es gibt bloß, für mich gibt es, ich bin ein bisschen altmodisch, für mich gibt es bloß einen Punkt, wo ich gern christliche Fernsehsendungen habe. Wenn Leute aus dem Rollstuhl raus, auf dem Krankenbett, über ihren Glauben reden. Das ist das machtvollste Zeugnis Jesu. Aus der Schwachheit heraus, die Erfahrungen mit dem Heiland Jesus. Von den Leuten, die durch schwere Not gehen. Das kannst du halt bloß aufnehmen, weil die sind ja nicht in der Versammlung. Und das ist jetzt so wichtig, dass ich das dem Herrn sage, na Herr, du gibst, ich will das lernen, ich will das hören, du gibst gerade dort, wo man eigentlich der ganze Bettel hinwerfen will, wo man keinen Mut mehr hat, wo man sagt, jetzt hört's auf. Und er gibt Stärke genug dem, der nimmer kann. Er gibt in der ganz großen Menge. Jetzt gucken Sie mal in der Bibel, im 73. Psalm. Da war es der Asaf, der gesagt hat, ich habe immer die Reichen angeguckt in der Welt. Denn es ging so gut, die Gottlose, die sind alle, die haben toll, die haben das Leben gehabt, die waren fröhlich und ohne Probleme. Ich wäre schier gestrauchelt. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Das ist der Trost, den Gott gibt, dass er sich selber dem Schwachen gibt. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, stellen Sie mal vor, Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost. Meine sein Trost ist, dass er sich ganz uns schenkt. Und es ist so wunderbar, dass das in Jesus noch einmal bestätigt ist. Das sind wir beim letzten Punkt. Harre auf ihn. Gell, das war Jesus wichtig, als er am Kreuz starb für uns. War so wichtig. Für dich in den Tod gegeben. Damit du weißt, keine Hölle, kein Teufel kann dich mehr packen, wo du auf Jesus blickst und ihm vertraust. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da gehen Tore auf einmal. Er will sich dir ganz geben, jetzt steht hier das schöne Wort, harren, altmodisch die Bibel. Aber gewisse Dinge kann man in der Weltsprache nicht ausdrücken, harren. Das Harren ist ja etwas, was ist es? Ganz, ganz lang warten. Ein Jäger harrt auf seine Beute, der wartet und wartet und wartet. Angler, wenn man da zuguckt, wird man verrückt, das heißt, stehe ich schon eine halbe Stunde, der hat immer noch keinen Karpfen gefangen. Also der harrt, bis da was kommt. Und das ist im Glauben so wichtig. Harren, so tröstet Gott, so macht Gott Mut. Er gibt, harre auf mich. Harre meine Seele, das schöne Lied vom Räder, der sich immer Konkurs, großen wirtschaftlichen Zusammenbruch erlebt hat. Ich will auf den Herrn harren, und ich will den langen Atem haben bis zum Ende. Auf den Herrn harren. Was gestern in der Losung, ja, gestern war es doch, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten. In Römer 8, 28. Nein, es ist nicht wert, diese Leiden, die an uns, die Herrlichkeit, das war's, gestern Losung, Lehrtext, die an uns soll offenbart werden. Jetzt warte doch mal, siehst du auch nicht mit den kurzen Augen an. Das Allergrößte, was in dieser Welt geschieht, dass Jesus dein Leben zum Tempel nimmt und drin wohnen will. Und das ist größer als alle Schätze dieser Welt, größer als alle Gaben. was ich erlebt habe, durch mein Vorrecht, mit Menschen zusammen zu sein. Ich habe immer gesagt, ich bin immer reich beschenkt worden. Vorher habe ich Herzklopfen gehabt und dachte, geht es gut, was soll ich auch diesen schwer geprüften Menschen sagen? Schwerste, wenn eine Mutter ihr Kind hergeben muss. Wenn einer unheilbar krank ist. Wenn einer schweres Leiden ertragen ist. Wenn einer Schmerzen hat. Und auf einmal hört man, wie Jesus mehr gibt als alles, was man hergibt. Das ist unglaublich. Mehr gibt als alles, was man hergibt. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Aber die auf den Herrn harren. In dieser Welt werden selbst die jungen Burschen, die von Kraft strotzen, werden müde und kippen aus den Schuhen. Die sind kraftlos und können nimmer. Aber die auf den Herrn harren, bewegen die Welt in aller Stille. Denen schenkt es der Herr, dass sie ganz Wunderbares tun dürfen. Mit dem Herrn Jesus. Und darum, sag es abends Zuspruch, sollst du wissen, dein Leben ist wertvoll und brauchbar. Jesus will durch dich große Dinge tun. Und gerade weil du sagst, ich kann nichts, ich erreiche bei meinen Kindern nichts und mein Leben ist so schwierig und ich weiß nicht, wie alles weitergeht. Harre auf den Herrn. Und jetzt kommt das wunderbare Bild vom Adler. Schade, dass bei uns so wenig Adler im Schwarzwald gibt. Ja, man sieht es ja vielleicht, wenn man eine solche Schau da ansieht, beim Pfänder oder so, wo so Vorstellungen sind, oder auf einer Burg, wie die Adler ja so fliegen können, wenn sie ihre Schwingen groß heben. Und dann, jetzt müssen Sie wissen, ich bin ein Schwindler, also in den Bergen, wenn sie steile Felswände kommen. Ich bewundere immer die Adler, die fliegen über die steilste Felswände hinweg und so ein großer, majestätischer Zug. Da ist nichts vom Zittern, wie ich. Wenn ich da denke, oh, da falle ich runter und so. Die Adler, die fliegen, und das meint ja Jesus. Gott hört, und was Jesus bestätigt, ist nochmal, dass ich solche Bahnen ziehen kann, wie Adler, über diese Abgründe fliegen. Und nimmer Angst, jetzt kippe ich, jetzt falle ich, halt, halt, da wackelt alles. Flieg oben drüber. Flieg oben drüber durch die Kraft deiner Jesus-Nähe. Jesus ist mit dir. In der ganz großen Freude, in der ganz großen Freude, ohne jede Angst. Es war ganz, ganz Herrliches, dass man das Wissen so macht, Gott Mut. Jetzt haben sie ausgiebig zugehört. Und es war ja toll. Obwohl die Luft ist hier schon wieder ganz dick und der Sauerstoff fehlt und deshalb hören wir jetzt auf. Aber das sollen sie mitnehmen. Und das sollen sie mitnehmen, dass es in ihrem Leben so ist, dass sie sagen, das ist nicht nur von Gott mir zugesprochen, sondern das hat Jesus mir in mein Herz eingebrannt und ich nehme ihn als meinen Herrn und darf ihm gehören und das Wissen, dass niemand mir das mehr rauben kann. Und jetzt will ich meine Schwingen hochheben wie Adler. Und jetzt will ich losfliegen und meine Bahnen ziehen, ganz gleich in der Last und in den Beschwernissen, die der Herr mir auferlegt hat. Wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir ganz herzlich Dank, dass du dieses Wort bekräftigst. Du kennst uns durch und durch. Und du legst vielen von uns auch ganz besonders schwere Lasten auf. Ich will dich jetzt heute Abend für die bitten, die mutlos sind und die keine Kraft mehr haben und die meinen, sie seien unter einem Fluch, wo du doch deine ganze Liebe ihnen heute Abend schenken willst, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir uns hochschwingen, wir sehnen uns, Herr, nach deiner neuen Welt und wollen doch in dieser Welt schon das Lob singen, wie deine Gnade und deine Kraft sich in unserer Ohnmacht und Schwäche vollendet. Vielen Dank, dass du Mut machst, auch in ausweglosen Lagen. Wir wollen dir auch danken für dieses schöne Haus, für alle Liebe, auch derer, die uns hier bedienen. Und wir denken heute Abend, wo überall dein Wort verkündigt wird, morgen gib doch du, dass du zu Menschen redest, das direkt ins Herz geht und Menschen Mut zum Glauben haben, zum Vertrauen in dich. Und wir bitten dich auch für die Leidenden, die heute Nacht stöhnen und Schmerzen haben. Auch für deine verfolgte Gemeinde, auch für die Menschen in der Not, erbarm du dich ihrer und zeig uns, wie wir helfen können. Amen.